Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager.
Im Frühjahr 2022 ist es wieder soweit. Der studienbegleitende Kurs Journalismus als Beruf geht in eine neue Runde. In 60 Kurstagen verteilt auf 3 Semester erlernen angehende Journalisten und Journalistinnen an der Katholischen Medienakademie das Handwerk und werden in Bezug auf Medienethik geschult. Denn verantwortungsvolles Handeln wird in der KMA großgeschrieben. Print, Online, Video und Radio. Die Studierenden lernen multimediale Arbeit kennen. Die Vortragenden, von denen ein Großteil selbst die KMA absolviert hat, arbeiten in renommierten Medienhäusern. In den kommenden Radio-Werkklang-Sendungen berichten wir von aktuellen Kursen und wir stellen Ihnen spannende Medienmenschen vor.
Wissenschaftsjournalist, Historiker, Sendungsverantwortlicher, Autor und Kabarettist. Martin Heidinger hat viele Talente. Der gebürtige Wiener macht in seinen Radiogeschichten und Büchern Geschichte lebendig und zeigt gesellschaftliche Entwicklungen auf. Sein Wissen vermittelt er an angehende Journalisten und Journalistinnen der Katholischen Medienakademie. Selbst Buchautor lädt Heidinger zu Kursen immer wieder Autorinnen und Autoren ein, die von den Studierenden interviewt werden und deren Bücher sie anschließend rezensieren. Was eine gute Buchkritik ausmacht, erklärt Martin Heidinger meinem Kollegen Udo Seelhofer bei einem Gespräch im ORF-Funkhaus. Der Producer des Ö1 Salzburger Nachtstudios erzählt zu Beginn von einer seiner spannendsten Recherchen.
Wissenschaftsredakteur Martin Heidinger hat für seine Ö1-Sendereihe Salzburger Nachtstudio einen Schatz ausheben dürfen. Er hat sich intensiv mit rund 30 Stunden Tonbandaufnahmen einer ganz besonderen Persönlichkeit befasst.
Das ist bei mir geblieben bis zum heutigen Tag. Freiheit und Befreiung von Diktatur, nie wieder Diktatur, nie wieder zu etwas gezwungen werden, was in Gräuel ist. Das ist in Leib und Blut übergegangen.
Sicherlich haben Sie diese Stimme erkannt. Diese Worte sprach der Vollblutjournalist und Erklärer der Nation, Hugo Portisch, der im April 2021 94-jährig in Wien verstorben ist. Wie er zu dem Material kam, legt Martin Heidinger am Anfang der Radiotrilogie offen.
2010 erzählte der damals 83-jährige Hugo Portisch in seinem Haus in der Toskana seinem Freund Hannes Steiner eine ganze Woche lang seine Lebensgeschichte. Der bedeutend jüngere Salzburger Verleger, heute Inhaber und Initiator der Schreib- und Erzählplattform Story One, ließ ein Aufnahmegerät mitlaufen.
Hannes Steiner und Michael Kraus, die die Rechte an dem Interview halten, stellten Martin Heidinger die Tonbandaufnahmen für seine Radiosendungen zur Verfügung. Zusätzlich verfasste der Journalist auch das Buch Hugo Portisch, So sah ich mein Leben, sowie eine 12-teilige Artikelserie für die Tageszeitung Kurier. Dass er sich so intensiv mit der Person Hugo Portisch auseinandersetzte, passt zu seiner persönlichen Geschichte. Denn schon als Kind verfolgte er die Karriere des Ausnahmereporters.
Also der Hugo Portisch war maßgeblich daran beteiligt, dass ich Journalist geworden bin. Natürlich hat er davon nichts gewusst, denn ich habe meine Eltern immer beobachtet, wenn sie die Zeit im Bild angeschaut haben. Und mein Vater war eine Respektsperson für mich und ich war immer ganz beeindruckt, wenn er und die Mutter bei der Zeit im Bild ganz ruhig waren und immer gebannt gelauscht haben, wenn so Kapazunder wie zum Beispiel Paul Lendwey, aber eben vor allem Hugo Portisch gesprochen haben. Und da habe ich mir gedacht, siehst du, das möchte ich einmal werden, dass meine Eltern mir so gebannt zuhören und mich so ernst nehmen, wie sie diesen Menschen da aus dem Fernseher ernst nehmen. Und er war für mich daher eine fast schon nicht frühkindliche, aber doch eine adoleszente Prägung.
Martin Heidinger studierte Geschichte an der Universität Wien. Seit 1990 arbeitet er für den ORF. Seit August 2017 leitet er die Sendereihe Salzburger Nachtstudio. Die Arbeitsweise von Hugo Portisch vergleicht Heidinger mit einer Sportart.
Also seine Kommentare hat er ja mit einem Slalomlauf, mit einem Torlauf verglichen, wo er quasi vom Großen ins Kleine geht, wo er lang recherchiert, sich sehr viele Aufzeichnungen macht und dann immer weniger wird, immer weniger. Er komprimiert es immer mehr, bis dann Stichworte überbleiben. Und das sind seine Slalom-Tore, wie er sie genannt hat. Und da muss er durch. wenn er die alle berührt, diese Slalom-Tore, dann hat er seinen Kommentar gut gemacht, denn dann ist alles Wesentliche drin.
Angehende Journalisten und Journalistinnen könnten sich so einiges bei Portisch abschauen, betont der gebürtige Wiener.
Mut zum Wesentlichen, nämlich da gehört wirklich Mut dazu, das Wesentliche zu sagen. Man setzt sich damit oft der Kritik aus, denn Journalisten sollen ja nicht vernebeln, einige machen das. Nein, das Wesentliche, das Wichtige, und das hat Hugo Portisch wirklich in Perfektion beherrscht. Natürlich muss man immer sehr verantwortungsvoll mit diesen Slalomtoren, mit diesem Wesentlichen umgehen. Denn Verkürzung bedeutet natürlich auch immer Weglassung.
Seine Sendereihe beschreibt der Journalist als eine Art Feinkostladen.
Ich sehe das Salzburger Nachtstudio als im positiven Sinne entschleunigte, hintergründige Sendung zum Zeitgeschehen. Was sich im Übrigen auch in den Gestaltungsformen ausdrückt, vom Gespräch über die Diskussion bis zur gestalteten klassischen Sendung, bis zum Feature, bis zum Hörbild, ist alles möglich und alles erwünscht. Es soll nur gescheit sein, nicht gescheiternd, und gesellschaftliche Themen abdecken, immer auf wissenschaftlichem Niveau. Also Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften, aber auch Kunst. Es gibt fast nichts, was im Salzburger Nachtstudio nicht behandelt werden kann.
Martin Heidinger hat zahlreiche historische Sachbücher verfasst. So etwa das Franz-Josefs-Land, eine kleine Geschichte Österreichs, oder zuletzt Wilhelm Höttl, Spion für Hitler und die USA.
Ich mache eine Kamerafahrt, entweder eine totale oder eine die Betrachtung eines kleinen Details. Das wäre genremäßig die Zuordnung meiner Bücher. Und die Themen sind meistens oder fast immer im Historischen zu suchen.
Den Studierenden der Katholischen Medienakademie vermittelt er, dass es bei einer guten Literaturrezension vor allem auf Folgendes ankommt.
Wahrhaftigkeit. So wie eigentlich fast alles im Journalismus. Einem Buch wahrhaft gerecht zu werden und damit auch dem Autor, aber vor allem dem potenziellen Leser gerecht zu werden. Das heißt, einem Buch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wenn es ein Verriss ist, dann in aller Offenheit zu sagen, das Buch ist nichts. Eine Hymne wird es selten geben, denn das perfekte Druckerzeugnis ist, glaube ich, noch nicht erschienen. Aber alles, was dazwischen ist, die Grautöne, die Schattierungen, die Differenzierungen, dienen dazu, ein Buch zu charakterisieren.
Manche Leserinnen und Leser erfreuen sich auch am Verriss eines Buches. Warum das so ist, erklärt Heidinger so.
So wie man auf Amazon schaut, na, wer hat denn nur einen Stern gegeben? Ne? Das schaut man sofort. Im Übrigen nicht nur bei Büchern, auch bei Lokalen, bei Restaurants. Na, wo sind denn die Kritikpunkte? Ja? So sind wir. Bad News are good news. So sind wir Menschen. Wir schauen danach. Also Schreiben, was das Selbstverfassen betrifft, ich verfasse eigentlich nicht gerne Verrisse.
Eine Herausforderung sei es, in der Rezension den eigenen Geschmack nicht zu wichtig zu nehmen. Etwa bei Romanen oder Lyrik.
Da muss man eben versuchen, das Buch mit den Augen des Lesers und der Leserin zu lesen. Wenn man ein Genussmensch ist, und das bin ich ja auch, dann bin ich schon in der Lage, mich in ein Buch so voll hineinfallen zu lassen, vor allem wenn es spannend ist, entweder durch den Stil oder durch den Inhalt, im besten Fall durch beides, mich so hineinfallen zu lassen, als hätte ich selbst noch nie eine Zeile selbst geschrieben.
Richtig gut sei eine Rezension, ob Print oder Audio, wenn sie ein Kopfkino erzeugt. Ein gutes Beispiel ist für Heidinger eine Radioreportage, die der Reporter Heinz Fischer-Karwin im Rahmen der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages 1955 aufgenommen hat. Dabei hat er alles ganz genau beschrieben.
Und was macht er? Er beschreibt die Teppiche, beschreibt den Innenraum, er sagt, was er sieht. Also er schildert sich weg. Und irgendwann einmal dann gehen die Türen auf und die Exzellenzen kommen alle herein und so. Was war die Folge? Menschen haben noch jahrzehntelang geglaubt, dass sie das alles im Fernsehen gesehen haben. Die haben das wirklich geglaubt. Gut, sie haben natürlich auch unmittelbar drauf in der Wochenschau, in der Austria-Wochenschau, die Bilder davon gesehen. Von damals rührt ja der Druckschluss her, dass angeblich der Fiegel am Balkon gesagt haben soll, das Balkon des Belvedere, Österreich ist frei, was er nie gesagt hat. Das war nur so, wenn der Austria-Wochenschau man die Worte, die er drin gesprochen hat, drunter gelegt hat, unter das Bild, wo er den Staatsvertrag herzeigt. Österreich ist frei. Also das war ein Teil des Druckschlusses. Aber ich behaupte, der größte Teil des Druckschlusses war es, dass er so eindringlich erzählt hat. Die Menschen konnten es noch gar nicht im Fernsehen gesehen haben, denn das Versuchsprogramm, das ORF, das Fernsehversuchsprogramm, hat erst in der zweiten Jahreshälfte 1955 begonnen.
Für angehende Journalisten und Journalistinnen hat Martin Heidinger folgenden Rat.
Frisch drauf los. Sich nicht von irgendwelchen bürokratischen oder technokratischen Hindernissen hemmen lassen. Keine Panik haben vor der neuen Welt, die einem da begegnet, sondern dranbleiben, frisch hineinhüpfen, so wie in ein kühles Bad.
Wer Martin Heidinger wieder auf der Bühne erleben möchte, sollte sich für den 20. November 2021 Karten für den Wiener Rabenhof sichern. Gemeinsam mit dem Körpersprache-Experten Stefan Fehrer gestaltet er einen Abend unter dem Motto »Vom Handkuss zum Stinkefinger – Körpersprache seit 1945«. Auch Evelyn Breziner ist eine Frau mit vielen Talenten. Zu ihren Leidenschaften zählt das Schreiben. Mit Mitte 30 veröffentlichte sie 2014 das autobiografische Buch »Zerbrich mein Nicht« und »Löwenzahn«. Darin erzählt sie von ihrem Leben mit der Glasknochenkrankheit. Mediale Aufmerksamkeit gewann sie in den vergangenen Monaten mit ihren Fotografien auf Instagram. Es ist die Art und Weise, wie sie Wien erlebt und abbildet, die andere Menschen beeindruckt. Meine Kollegin Sandra Knopp hat die Instagram-Bloggerin im Wiener Museumsquartier getroffen.
Ich bin klein und gauschert.
Das ist eine coole Beschreibung.
Ich hoffe. Ich meine, mit 1,12 Meter gilt man jetzt nicht gerade als Riesin. Das muss man halt dann mit der Klappe wettmachen.
Evelyn Breziners Bilder zeigen verschiedenste Facetten Wiens, wie etwa das Glasdach im Innenhof der Albertina aus ihrer Perspektive wirkt. Auf ihrem Account finden sich aber auch Aufnahmen von versteckten Innenhöfen und unbekannten Treppenaufgängen.
Naja, ich bin erstens kleinwüchsig und zweitens sitze ich im Rollstuhl, was mir natürlich eine komplett andere Perspektive gibt. Ich würde sagen, die eines 5-6-jährigen Kindes, das vielleicht die Welt entdeckt für sich.
Evelyns elektrischer Rollstuhl ist höhenverstellbar. Sie hält ihr Smartphone mit dem linken Arm hoch und drückt mit dem Daumen auf den Auslöser, um die neue Netzskulptur im Haupthof des Museumsquartiers abzulichten. Mit ihrer rechten, schwächeren Hand bedient sie den Steuerknüppel ihres E-Rollis. Das Museumsquartier ist ein Ort, an dem sich Evelyn wohlfühlt.
Ja, ich mag diesen Ort unglaublich gern. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn man hierher kommt und es ist irgendwas Neues zu entdecken. Egal, ob es eine neue Installation ist, irgendeine neue Ausstellung oder einfach nur die Menschen, die hier sitzen und die Sonne genießen. Ich mag die Architekturmischung irrsinnig gern. Ich habe die Libelle für mich schon entdeckt. Ich mag es, von oben runter zu schauen. Also Höhenangst habe ich definitiv keine.
Jetzt muss ich dich ja fragen, wie hat denn eigentlich deine Leidenschaft zum Fotografieren begonnen? Hast du das immer schon gehabt oder hat sich das in den letzten Jahren eigentlich entwickelt?
Naja, ich habe mit 10 Jahren meine erste Kamera von meinem Vater zum Geburtstag geschenkt bekommen. Er war auch schon immer mit Leidenschaft ein Fotograf. Nicht hauptberuflich, aber Hobbyfotograf. Und hat in unserem Garten jede Blume fotografiert, in jedem Stadium und mit jeder Hummel oder Biene drauf. Und hat mir von Anfang an beigebracht, nicht einfach drauf loszuknipsen, sondern auf den besonderen Blickwinkel zu achten.
Evelyn Breziner ist 1,12 Meter groß. Sie hat kurze braune Haare und eine Brille. An diesem Tag trägt sie einen weißen Strickpulli, der einen scharfen Kontrast zur schwarzen Lehne ihres E-Rollis bildet. Dazu eine schwarze Hose und rote Schuhe in Converse-Optik. Ein Freund hat sie dazu motiviert, ihre Fotos auf Instagram online zu stellen.
Ich war zuerst auf Facebook, das ist doch eher beschränkt auf einen bestimmten Freundeskreis, den man sich selbst sucht. Neue Menschen finden einen dort weniger, beziehungsweise nicht aus den richtigen Motiven. Und auf Instagram kann ich durch das richtige Setzen von Hashtags Menschen finden auf der ganzen Welt, die sich für die gleichen Dinge interessieren wie ich.
Auf Instagram macht die Wienerin also mehr als nur Fotos zu posten.
Na, einerseits mache ich ja nicht nur Fotos, sondern auch kurze Reels und auch Videos, wo ich über meine Belange spreche. Instagram gibt mir die Möglichkeit, zu meinen Fotos und zu meinen Filmen auch Texte zu veröffentlichen. Und ich habe durchaus sehr viele Follower, die das auch lesen. Und um international zu bleiben, schreibe ich auf Englisch und damit erreiche ich auch wesentlich mehr Leute.
Was ist denn eigentlich für dich Schönheit?
Ui, die liegt im Auge des Betrachters. Für mich ist schön zum Beispiel ein Löwenzahn, der zwischen Betonplatten herauswächst.
Evelyn bildet in ihren Fotografien Wien ab und gibt manchmal auch Einblick in ihr Leben. Denn sie hat gemerkt, dass Menschen erfahren möchten, wer sich hinter der Handykamera verbirgt. Das Smartphone hat die Wienerin fast immer bei sich. Für sie ist es quasi das Tor zur Welt.
Ich bin eine Nachteule, ich kann nichts dafür. Und ich habe auch noch dazu eine Schlafapnoe, das heißt, ich habe Atemaussetzer, wenn ich schlafe. Jetzt habe ich diese Beatmungsmaske auch noch auf und es gibt einfach Nächte, da kann ich nicht gleich einschlafen. Und dann liege ich und ich kommuniziere noch mit Leuten in anderen Zeitzonen, die noch längst munter sind oder schon wieder oder wie auch immer. Und ich finde das total spannend.
Aber nun zurück zum Anfang der Geschichte. Evelyn Brezener wird am 1. Mai 1977 in Wien geboren. Sie scheint gesund zu sein, ist ein quirliges Mädchen mit feuerroten Haaren. Sie erinnert sich noch gut an jenen Tag im September 1984, der ihr Leben in zwei Hälften teilt.
Ich habe am Abend gespielt, ich war ein Kind, das nie ins Bett wollte. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und mir ist irgendwas aus dem Bett rausgefallen und ich wollte mir das holen und bin dabei selbst mit dem Knie aus dem Bett rausgerutscht und einfach am Knie am Boden gelandet. Und ich hatte kein sehr hohes Bett, halt normales Kinderbett. Bin am Knie gelandet und habe nur einen leichten Knacks gespürt und habe aber gemerkt, oh je, ich kann nicht mehr alleine aufstehen und ins Bett. Habe nach meiner Mutter gerufen. Sie kam und hat gemeint, du, was ist denn passiert? Ich habe ihr gesagt, was los ist und sie hebt mich ins Bett zurück und wollte mich beruhigen und nimmt mein Bein und macht Radfahrbewegungen mit dem Bein. Und während sie das macht, ist in ihren Händen mein Oberschenkel komplett durchgebrochen. Also den Knacks, den ich vorher nur leicht gespürt habe, der war dann komplett. Und durch diese Bewegung des Radfahrens hat sich der Bruch auch noch verschoben. Also doppeltes Pech.
Der Oberschenkel ist kompliziert gebrochen und muss operiert werden. In den nächsten Jahren folgen weitere geschätzte 100 Brüche. Doch erst im Jugendalter steht die endgültige Diagnose fest. Osteogenesis imperfecta, besser bekannt als Glasknochenkrankheit.
Naja, im Prinzip ist ein Bruch, das stimmt schon. Was allerdings viele Menschen glauben, ist nur, weil man jetzt die Glasknochenkrankheit hat und sich öfter was bricht, dass es weniger wehtun würde, was absolut nicht stimmt. Und wenn der Bruch nicht komplett gerade verheilt, kommt es zu Verformungen der Knochen oder auch durch die Belastung verformen sich die Knochen und das erschwert das Leben massiv.
Die Ursache für die Glasknochenkrankheit liegt in einem Gendefekt, der die Knochenbildung stört, wodurch Knochen leichter brechen. Ihre Kindheit erlebt Evelyn als Zeit vieler Operationen und monatelanger Reha-Aufenthalte. Als Jugendliche wünscht sie sich wieder gehen zu können, ist aber zunehmend auf den Rollstuhl angewiesen. Dieses Hoffen und Bangen spiegelt sich in ihrer lesenswerten Autobiografie »Zerbrich mal nicht« und »Löwenzahn« wieder. Einige Kapitel widmet sie der Schulzeit.
Ich hatte einige sehr nette Klassenkollegen und auch sehr engagierte Professoren im Gymnasium, die auch versucht haben, mich dazu zu bringen, wenn ich Rückenschmerzen hatte, mich auf eine Luftmatratze zu legen, um meinen Rücken zu entspannen. Nur sobald ein paar andere sich darüber lustig gemacht haben, habe ich das natürlich nicht mehr gemacht. Aber am schlimmsten waren für mich die Stufen in diesem Haus. Es gab im Vorhaus alleine 12 Stufen, die meine Mutter jeden Tag mit dem Rollstuhl rauf und runter gefahren ist. Und je weiter ich aufgestiegen bin von den Schulstufen her, waren dann natürlich auch Nachmittagsunterricht dabei. Ich konnte nicht von 8 in der Früh bis 6 am Abend durchsitzen, also musste ich dazwischen mal nach Hause. Diese ganze Prozedur 2x/4x am Tag. Ja. Und für meine Mutter ein Wahnsinnsaufwand, eine irre Anstrengung und auch für mich ein Horror. Ich habe so Angst gehabt vor diesen Stufen, weil auch einmal was passiert ist, nicht mit meiner Mutter, aber mit jemand anderem. Und für mich war das in die Schule gehen einfach immer nur mit Angst verbunden.
Noch heute denkt die 44-Jährige mit gemischten Gefühlen an ihre Schulzeit zurück. Dass sie immer die beste Jause mit hat und auch gerne einmal teilt oder tauscht, ist der Startschuss zu einer ganz besonderen Freundschaft.
Meine beste Freundin, wir kennen uns jetzt schon seit unserem 10. Lebensjahr Und sie ist, ja, sie, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist einfach, auch wenn wir uns manchmal ein, zwei Wochen gar nicht hören, ist das, wie wenn wir uns gestern das letzte Mal gehört hätten. Hat schon fast so Schwesterliches. Also.
Evelyn braucht bei sehr vielen Dingen des Alltags Unterstützung. Damit sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten kann, greift sie auf 24-Stunden-Betreuung zurück. Valentin ist einer von jenen Kräften, die bei ihr wohnen und sie unterstützen. Er begleitet sie seit August.
Also in der Früh kommt Valentin zu mir, nimmt mir meine Beatmungsmaske runter. Das ist einmal der erste Akt des Tages, weil ich es nicht einmal schaffe, mir die selber runterzunehmen. Zwar mit einer Hand, aber nicht mit der zweiten. Dann bekomme ich einen Tee, dann werde ich in den Rollstuhl gesetzt, ins Badezimmer gebracht, dort unterstützt beim Waschen oder Duschen, je nachdem, was gerade ansteht. Dann Frühstück und im Prinzip anziehen natürlich.
Valentin hat durch sie Wien von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ein gemeinsames Erlebnis hat Evelyn in einer Instagram-Story verarbeitet.
Wir waren einfach mal ein bisschen aus der Wohnung draußen frische Luft schnappen, nur so um den Häuserblock. Eine Dame kam aus einem Haus um die Ecke raus, wo ich schon zigmal vorbeigefahren bin und die Tür war noch nie offen. Ich schaue hinein und sehe ein uraltes Wiener Stiegenhaus mit wunderschönen Putzenglasfenstern in blau-weiß und ich war fasziniert. Blöderweise, ich habe mein Handy zu Hause liegen lassen, extra um meine Hand ein bisschen zu schonen und habe mich fast in den Allerwertesten gebissen, auf dem ich eh sitze, dass es eben jetzt zu Hause liegt, ne? Und einen Tag später haben wir es nochmal probiert und ich habe zu Valentin gesagt, ich glaube, wir haben keine Chance, zweimal hintereinander so ein Glück zu haben, wenn ich 20 Jahre da wohne und das noch nie gesehen habe. Er hat einfach die Türe aufgedrückt. Normalerweise ist die mit Schlüssel aufzusperren. Ja? Warum die aufgegangen ist, ich weiß es nicht. Wir hatten ja auch nichts Böses im Sinn. Auf einmal waren wir drinnen und ich konnte dieses Foto machen.
Evelyn betont im Gespräch mehrmals, welche zentrale Rolle die 24-Stunden-Betreuung für ihren Alltag spielt. Und wie die Corona-Pandemie mit unterschiedlichen Quarantäne- und Testvorschriften die Organisation erschwert hat. Unser nächstes Ziel im Museumsquartier ist die Libelle, eine im Herbst 2020 eröffnete Dachterrasse über dem Leopold-Museum. Von hier aus haben wir einen wunderschönen Blick auf die Wiener Innenstadt. An diesem Tag sprechen wir oft über Perspektiven und schöne Motive, aber auch darüber, wie es sich für Evelyn anfühlt, von anderen betrachtet bzw. angestarrt zu werden.
Ich habe kein Problem, wenn mich Kinder anstarren, weil woher sollen sie es denn wissen? Ich beantworte gerne alle Fragen, die sich stellen, die Kinder auch ihren Eltern stellen. Mama, was hat die Frau? Mama, egal was, ja. Womit ich überhaupt nicht zurechtkomme, sind Eltern, die ihre Kinder von mir wegzerren, als hätte ich Lepra. Die sagen, schau nicht hin. Und ich denke mir, das ist so verletzend und unnötig, weil gerade den Kleinen kann man es zumuten, dass sie auch verstehen, worum es geht. Ich habe das beste Beispiel, das mir vor ein paar Jahren passiert. Ich stand vor einer Kirche, es war ein Pfarrfest und so ein 3-4-jähriger Gstärmel, sage ich jetzt mal, kommt auf mich zu und fragt mich, warum ich im Rollstuhl sitze. Und ich sage, ich habe versucht, das kindgerecht zu erklären, weil wenn ich mit Glasknochen und so weiter anfange, das hätte er nicht verstanden. Und ich habe gesagt, weißt du, meine Beine sind so schwach, ich kann einfach nicht stehen. Und dann schaut mich dieser kleine Bub mit großen Augen an und sagt zu mir, na, hat man das im Ultraschall nicht gesehen? Und jetzt muss man sich einen Comic vorstellen, wo die Lade das Kind bis am Boden runterklappt. Ja? Ich war komplett fasziniert und entgeistert. Wo kam denn das jetzt her? Aus dem Mund eines 4-jährigen Kindes das Wort Ultraschall. Und dann kam schon aus der Ferne die Mutter langsamen Schrittes auf uns zu, im 8. Monat schwanger. Dann war mir klar, woher der das wusste. Und das zeigt mir, den Kindern kann man es zutrauen. Und sie verstehen es auch, wenn man ihnen sagt, was Sache ist.
Oft bräuchten Menschen eine Erklärung, um zu verstehen, was sie sehen. Evelyn Brezner betont, dass Unterschiede normal sein sollten.
Ich wünsche mir einfach, dass Menschen, die anders aussehen, aus welchem Grund auch immer, genauso Mitglieder der Gesellschaft sein dürfen und auch als solche wahrgenommen werden wie jeder andere. Was ist schon normal? Oder wer ist schon normal? Wer definiert den Begriff normal? Wer hat das Recht zu sagen, der schaut normal aus und der schaut nicht normal aus? mein größter Wunsch war einfach, dass wir ein Miteinander leben. Egal, ich meine, wenn jemand etwas übergewichtig ist, wird er gehänselt. Wenn jemand eine Brille trägt, wird er gehänselt. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, wird er gehänselt. Ja, das muss aber alles nett sein.
Ein Miteinander hat Evelyn an ihrem Arbeitsplatz erfahren. 5 Jahre hat sie beim Wiener Roten Kreuz als Sekretärin gearbeitet.
Das war eine der besten Zeiten, würde ich sagen. Einfach das Gefühl zu haben, Verantwortung zu haben, wahrgenommen zu werden als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, sich auch als solches zu fühlen, Arbeit leisten zu können, Steuern zu zahlen, auch wenn ich klein bin und dieses typische Kindchenschema bei jedem auslöse und auch ausgelöst habe, weil ich war immer das Küken bei uns im Büro. Aber man hat nach einer gewissen Zeit durchaus gesehen, hey, die Kleine hat was am Kasten, der kann man durchaus was zutrauen. Und im Laufe der Zeit habe ich halt auch andere Arbeiten übertragen bekommen. Und das hat mir einfach unglaublich gut getan zu sehen. Okay, ja, man muss sich als behinderter Mensch immer mehr beweisen als gesunder Mensch. Und trotz allem, ich war so begeistert bei der Sache. Ich bin so gerne arbeiten gegangen. Ich war sogar traurig, wenn Wochenende kam. Das ist schon ziemlich verrückt.
Doch ihr Körper rebelliert zusehends. Im September 2003 muss die damals 26-Jährige schließlich um Invaliditätspension ansuchen. Damals beginnt sie über ihr Leben zu schreiben. 2008 veröffentlicht sie ihre Biografie »Zerbrich mein Nicht« und »Löwenzahn«. Sowohl im Buch als auch im Gespräch schimmert ihr Humor durch, der durchaus schwarz sein darf.
Ich glaube, der ist anerzogen im Lauf der Jahre und der kann extrem schwarz sein, der Humor. Ich wach nicht in der Früh auf, der Valentin kann ein Lied davon singen und lach gleich und bin super gut drauf. Im Gegenteil, selbst in der Vorbereitung für dieses Interview, die Stunde zu Hause vom Aufstehen bis zum Weggehen, war für ihn eine Herausforderung. Da bin ich alles andere als lustig drauf, weil ich einfach noch Schmerzen habe und bis ich langsam in Gang komme, je schlechter es mir im Generellen geht, umso schwärzer wird mein Humor. Das ist klassisch bei mir.
In einem Gespräch hat Evelyn einmal verraten, wen sie gerne treffen würde. Sie hätte 1000 Fragen an Gott.
Ich würde ihn nach dem Masterplan fragen. Ich wüsste einfach gerne... Ich will jetzt mal bei mir bleiben, weil ich meine, die Fragen der Welt wird mir keiner beantworten, wahrscheinlich Gott auch nicht. Aber ich glaube, die Frage, die sich jeder einzelne Mensch stellt, ist, warum ist mein Leben so, wie es ist? Warum habe ich nicht die Chance bekommen, ein gesundes Leben zu führen? Warum sind an bestimmten Stellen die Weichen so gelegt worden und nicht anders? Ich wüsste gern, ob es was verändert hätte oder verändern würde in meinem Leben. Das weiß ich nicht, aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts.
Die Langfassung des Porträts über Evelyn Brezina können Sie auch unter freecasters.simplecast.com nachhören. Wer sich jetzt für die Fotos von Evelyn Brezina interessiert, kann diese auf Instagram unter vienna-wheelchair-view ansehen.
Das war Radio Werklang für heute. Mehr Informationen zur Bewerbung für den KMA-Kurs Journalismus als Beruf finden Sie unter www.kma.at. Unter dem Menü Produktionen können Sie auch weitere Radio Werklang-Sendungen nachhören, darunter Beiträge über Vielfalt im Journalismus oder den Podcast-Trend. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.